Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Immer weniger Deutsche sind Mitglied einer Religionsgemeinschaft, aber Religion ist in den Medien sehr präsent. Als Konfliktstoff, als Kitt, als Identitätsmarke, als etwas, das Menschen bewegt, auch wenn sie selbst nicht gläubig sind. Darüber mit professioneller Distanz zu berichten, ist unser Job, unter anderem hierbei Tag für Tag. Daneben gibt es Sendungen, in denen Kirchen und Religionsgemeinschaften den Inhalt selbst bestimmen, in denen sie verkündigen. Im Deutschlandfunk ist das zum Beispiel die Morgenandacht. Ob Religion zu viel Raum in den Medien einnimmt und ob wirklich unabhängig darüber berichtet wird, das wurde beim Forum für Journalismuskritik diskutiert, das Mitte Juni in unserem Kölner Funkhaus stattfand und von dem Sie nun eine gekürzte Version hören. Auf dem Podium war die laizistische Position besonders stark vertreten. Es debattierten die SPD-Politikerin, Psychologin und Buchautorin Lale Akgün, der Philosoph Michael Schmidt-Salomon von der Giordano-Bruno-Stiftung, der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer, er war Journalist, bevor er katholischer Priester wurde, und die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Ingrid Matthäus-Meyer. Sie sitzt als Vertreterin der Humanisten im Rundfunkrat des WDR. An Ingrid Matthäus-Meyer ging meine erste Frage.
Frau Matthäus-Meyer, es ist ja immer schöner, mit den anderen anzufangen. Sie sitzen im Rundfunkrat des WDR. Was regt Sie denn da so richtig auf aus humanistischer Perspektive?
Also erstens regt mich weder beim WDR noch beim Deutschlandfunk. Ich höre beide regelmäßig. Morgens schalte ich dann zwischen Deutschlandfunk und WDR 5 die Nachrichten hin und her. Regt mich erstmal gar nichts auf. Ich finde diese beiden Sender ganz prima. Aber in der Tat regt mich auf, dass so eine Art Vereinnahmung der ganzen Sendertätigkeit, dass wir seien ein kirchliches Land, dass mittlerweile fast 50% der Menschen in diesem Lande nicht Mitglied einer Kirche sind, also ich nenne das immer säkular, das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Mich regt auf zum Beispiel 1703 Verkündigungssendungen per annum im WDR, habe ich nachgezählt, kosten rund 790.000 Euro im Jahr. Oder beim Deutschlandfunk habe ich gestern noch nachgeschaut, in den letzten 3 Monaten 16 Gottesdienste von 54 Minuten, dass es nicht 60 sind, liegt daran, dass man Gott sei Dank immer die Nachrichten zwischendurch hört. Wir sind nicht mehr eine christliche Gesellschaft, wir sind eine säkulare und christliche und muslimische, und diese Unterschiede kommen zu wenig zum Vorschein. Wir müssen sie Stück für Stück juristisch erkämpfen. Ich finde also, diese Trennung, die wir in dem Grundgesetz, in unserer Weimarer Verfassung drin haben, es gibt keine Staatskirche, wird sehr oft durchbrochen. Vielleicht ein letztes Beispiel, als ich im Rundfunkrat bin, kriege ich auch Zuschriften. Da ist ein Journalist vom WDR, der berichtet aus dem Bereich Aachen. Da kommt so ein kleiner Wagen, so ähnlich wie so ein Pommes-Frites-Wagen von der Kirmes, auf den Schulhof gefahren. Dann wird das aufgeklappt, die ganzen Schulkinder stehen da auf dem Schulhof. Und dann ist das ein kleiner Altar und der Prediger, der Pastor singt und macht so eine kleine Sendung. Und der Journalist, man merkt dem an, wie begeistert der ist über so eine tolle Idee, aber der stellt nicht eine einzige kritische Frage. Das sind so Dinge, wo ich finde, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk dafür sorgen soll, dass auch das Problem mal benannt wird.
Frau Akgün, Platz da, hier kommen die aufgeklärten Muslime, heißt Ihr Buch. Bedeutet das, dass die religiösen Muslime die Platzhirsche sind, auch in den Medien?
Oh ja, die orthodoxen, konservativen Muslime sind Platzhirsche und sie haben eben von den Kirchen gut gelernt. Die Geschichte des Islam in Deutschland ist ja nicht so alt. Letztendlich fängt sie ja an mit der ersten Einwanderung der Gastarbeiter Anfang der 60er Jahre. Die muslimischen Player, die haben sich von den Kirchen abgeguckt, wie man eben in der Öffentlichkeit auftreten kann, wie man sich zum Ansprechpartner der Medien und der Politik machen kann. Und sie wenden das Spiel 1:1 an. Und ich finde das natürlich furchtbar, weil sie sich eben anbieten und weil sie auch genau auf der gleichen Klaviatur spielen, nämlich zu sagen, diese Mischung aus Bekenntnis und gleichzeitig eben Information, Exotik im Islam kommt das noch dazu. Denken Sie daran, dass zum Beispiel bei den Talkshows im Fernsehen immer diejenigen eingeladen werden, die besonders exotisch aussehen. Also am besten eine Frau in Hijab oder ein Mann, der sich als Imam bezeichnet, aber eben im Nachthemd auftritt, damit man auch sieht, wie fromm er ist. Letztendlich kommen die anderen, die Aufgeklärten, die Säkularen, viel zu kurz in den Medien. Und das ist eine verheerende Entwicklung, weil ich glaube, dass auch in der Bevölkerung ein Bild entsteht, als würden alle Muslime sehr fromm sein, als würden sie alle dem orthodoxen Islam angehören. Das wiederum befeuert rechte Parteien, die dann daraus auch ihre Munition beziehen. Natürlich sollen die Medien berichten, aber ihre einseitigen Gesprächspartner, die orthodoxen fundamentalistischen Muslime, die sichtbar auch bei der Mehrheitsbevölkerung erstaunen, wenn nicht Angst hervorrufen, sorgen dafür, dass ein schiefes Bild in Deutschland über den Islam und die Möglichkeiten des Islams entsteht.
Herr Schmidt-Salomon, Sie sind auch mit einem Bus durch die Gegend gefahren, haben aber keinen Altar aufgeklappt, sondern Sie haben den Kirchenstaat Deutschland kritisiert. Und in einem Interview zu dieser Busaktion, da sagen Sie, wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die politische Klasse, zu der auch Journalistinnen und Journalisten gehören, das Thema Trennung von Kirche und Staat sträflichst ignorieren. Warum sind Journalistinnen und Journalisten Ihrer Ansicht nach Teil der politischen Klasse? Ich würde ja sagen, wir sind auch die Kontrolleure, Kontrolleurinnen der politischen Klasse.
Ja, das ist ein Begriff von Helmut Schmidt. Es ist dramatisch für die Demokratie, wenn Journalistinnen und Journalisten dieser Aufgabe nicht nachkommen und wenn sie nicht unabhängig berichten können. Und das ist leider sehr häufig der Fall. Der Journalist Uli Schaun hat in dem Zusammenhang mal von einem kirchlich-medialen Komplex gesprochen. Es gibt ganz viele Menschen mit Doppelfunktionen, die Kirchenfunktionen haben und gleichzeitig eine wichtige Funktion in den Medien oder in der Politik haben. Gerade auch unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse ist es so, dass beispielsweise Nachrichten von KNA und EPD, also vom katholischen Nachrichtenagentur und dem evangelischen Pressedienst, 1:1 übernommen werden, ohne gegen zu recherchieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben Sendungen im deutschen Fernsehen, also es gibt ja einige, die Verkündigungssendungen, wo es ganz offensichtlich ist, aber es gibt Sendungen, da merkt kaum ein Zuschauer oder ein Zuhörer, dass das auch kirchlich gelenkt ist. Beispielsweise im ZDF gibt es eine Senderei, die heißt 37 Grad. Das fällt gar nicht auf, dass das irgendwie was mit Kirchen zu tun haben könnte, aber tatsächlich hat diese Redaktion 37 Grad 3 Redaktionen, eine katholische, eine evangelische und eine unabhängige. Und ich finde es dramatisch, dass eben diese Unabhängigkeit des Journalismus hier in Deutschland nicht gewährt wird, dass gerade im Bereich der Religion und Weltanschauung sehr häufig man auch nicht die Wahrheit knallhart, klartextmäßig präsentieren kann. Da werden Sendungen produziert und letztlich nicht ausgestrahlt. Wir haben das vor 2 Jahren gehabt, eine Sendung über Dieter Nuhr und seine Religionskritik und seine Islamkritik. Das wurde in Auftrag gegeben von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als das Manuskript fertig war, alle Interviews geführt worden sind, war das irgendwie zu eindeutig, also wollte man es verändern. Der Journalist hat es dann allen möglichen Redaktionen in Deutschland angeboten, allen öffentlich-rechtlichen, keiner wollte es ausstrahlen. Dann haben wir es produziert als Stiftung, man kann das im Internet, schauen Sie sich oder hören Sie sich diese Sendung an, nur nicht senden, dann überlegen Sie sich, in welchem Land leben wir, dass ein solcher Beitrag, ein solches Feature nicht ausgestrahlt werden kann. Hier sind wirklich Kräfte, ich sage, das ist nicht irgendwie gesteuert, sondern es ist ein blinder Fleck, weil Deutschland so lange ein christliches Land war, in dem über 90% der Menschen Katholiken oder Protestanten waren, hat sich eben eine Kultur auch des Journalismus eingebürgert, die noch immer nicht zulassen kann, dass Fragen der Weltanschauung und der Religion ähnlich kritisch beleuchtet werden wie andere Fragen des öffentlichen Lebens.
Herr Pfeffer, das hört sich ja jetzt so an, als stünde die katholische Kirche glänzend da, weil so viele Journalisten irgendwie verbandelt sind mit ihr, oder auch als stünde die evangelische Kirche glänzend da. Wenn Sie jetzt beim Süderländer Volksfreund einen Artikel über die Situation der katholischen Kirche zu schreiben hätten, was wäre da die Schlagzeile? Alles super?
Mit Sicherheit nicht. Ich muss die ganze Zeit so innerlich schmunzeln, weil ich in der letzten Woche noch in einem innerkirchlichen Gremium gesessen habe, wo es um Medienfragen ging. Und da ging ein großes Gejammer und Geklage los über die Journalisten und die Medien, dass die ja eigentlich, wenn sie über Kirche berichten, nur skandalisieren oder allenfalls noch folkloristische Darstellungen bringen. Finde ich ganz interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung so ist. Ich persönlich sehe das vielleicht auch aufgrund meiner Herkunft vom Süderländer Volksfreund. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Also ich erlebe Journalisten, die extrem kritisch über uns berichten, die, auch wenn ich zu Interviews eingeladen werde, auch mich und auch viele andere Kirchenvertreter sehr kritisch auf den Zahn fühlen und auch Kontrolle wahrnehmen. Ich persönlich, gerade aufgrund so meiner journalistischen Herkunft, begrüße das auch sehr, weil es meiner Kirche gut tut. Ich erlebe aber auch Journalisten, bei denen ich manchmal das Gefühl habe, die haben in der Tat schon irgendwie vorher für sich klar, was sie berichten wollen oder was ihre persönliche Haltung eben ist. Und da tue ich mich da manchmal mit schwer, wenn ich Interviews erlebe, wo dann die Fragestellung darauf hinausgeht, dass man von mir eine ganz klare Antwort hören will, die man sich eigentlich vorher schon irgendwie so gewünscht oder erhofft hat. Aber ich erlebe eben viele Journalisten, die äußerst fair mit uns umgehen. Ich kann diese extreme Auffassung nicht teilen, als würden wir in einem Land leben, wo die Journalisten oder die Medien quasi also uns Kirchen bedienen würden. Das sehe ich nicht so. Aber ich sehe es auch nicht so wie viele meiner Kirchenkollegen, die sich jetzt da ständig von Medienvertretern verfolgt fühlen. Wir sind nicht mehr das christliche Land wie in den 50er, 60er Jahren. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das muss sich, denke ich, auch niederschlagen. Und das tut es auch. Sonst würden wir heute hier nicht darüber streiten. Aber deswegen die Religion, die Kirchen komplett aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus den Medien hinauszutreiben, halte ich jetzt auch nicht für angemessen.
Wenn ich da einhaken darf, ich wollte ja nicht, dass sie aus der öffentlichen Wahrnehmung genommen werden. Ich bin nur der Meinung, dass man klarer unterscheiden können müsste zwischen einer weltanschaulich neutralen Berichterstattung, einer rationalen, evidenzbasierten Berichterstattung und einer, die schon gelenkt ist, wo bestimmte Interessen mitwirken. Und das halte ich für das große Problem. Ich sehe aber auch, wie Sie, und das erklärt wahrscheinlich, warum einige Ihrer Mitbrüder und Mitschwestern da größere Probleme haben, dass es eine Entwicklung gibt in den letzten 10, 15 Jahren, dass kritischer auch berichtet wird. Leider ist es aber dann meist auf solche Skandalfälle begrenzt. Die eigentlich wichtigen Fragen, wir haben ja, Frau Akgün hat es ja eben auch angesprochen, tatsächlich ein großes Problem damit, dass die Rechtspopulisten dieses Thema zum Teil für sich reklamieren konnten. Und deswegen, es ist unglaublich wichtig, dass wir Aufklärung über Religion, über die verschiedenen unterschiedlichen Interpretationsweisen, beispielsweise auch des Islam. Und das kommt mir meines Erachtens viel zu kurz.
Also ich bin auf keinen Fall dafür, dass Religion aus dem gesellschaftlichen Bereich verschwindet. Aber nach unserer Weimarer Verfassung haben wir keine Staatskirche mehr. Alles übernommen in den Artikeln des Grundgesetzes. Und materiell haben wir doch noch schon so etwas Ähnliches wie zwei Staatskirchen. Und mir fällt schon auf, wie massiv die beiden großen Kirchen sich bemühen, dass die Muslime eine ähnliche Position bekommen, zum Beispiel im sozialen Bereich. Dann hätten wir nicht nur ein kirchliches Arbeitsrecht, wo man nicht bei den Katholiken sich scheiden lassen kann, sondern auch ein muslimisches, wer weiß, was da drin steht. Und dann sind sie zu dritt und können das andere ablocken. Wir müssen alle diese kleinen Fortschritte immer juristisch erkämpfen. Schauen Sie mal, diese 1703 Verkündigungen. Das war vielleicht mal angemessen, so steht es im Gesetz, angemessen. 1950, 95% der Bevölkerung waren in der Kirche. Heute sind es knapp über 50%. Das ist nicht mehr angemessen. Da sagt natürlich die Kirche nicht zu Unrecht. Das steht aber so im Gesetz. Deswegen sprechen wir ja von dieser Kombination von Helmut Schmidt, dieser Eliten. Der Landtag könnte dies ändern und reinschreiben. Auch die Säkularen haben das Recht zu einer Verkündigungssendung oder was Ähnlichem. Das wird nicht gemacht. Deswegen diese enge Verquickung.
Aber liegt denn da der Spielball wirklich im Feld der Journalistinnen und Journalisten? Ist das wirklich ein journalistisches Problem, dass die Politik seit 100 Jahren steht in der Verfassung, Staatsleistungen sollen abgelöst werden? Die Verkündigungssendungen sind eine politische Entscheidung. Sind die Politiker in dieser Hinsicht so träge, weil die Journalisten das Thema nicht oft genug auf die Agenda bringen?
Ich habe es eben erwähnt, vielleicht war es nicht klar genug. Das ergibt sich eben auch daraus, dass der Bundestag nicht widerspiegelt in seinen persönlichen Verhältnissen, wie viel Säkulare wir in diesem Lande haben. Selbst in Köln, im Schatten des Doms mittlerweile, über 50%. Da haben Sie völlig recht. Auch das muss sich ändern, denn natürlich könnte der Bundestag, in diesem Fall der Landtag, das WDR-Gesetz und Deutschlandfunk wäre ein Staatsvertrag, der bundesweit verabschiedet werden müsste, könnte das ändern und sagt, das sind weniger und die Säkularen müssen auch mit x% beteiligt werden.
Herr Pfeffer, die Studie zum Missbrauch, zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche, die Veröffentlichung, die liegt jetzt schon über ein halbes Jahr zurück. Es gibt viele Versprechen, viele Bekundungen von Erschütterung, aber substanziell geschehen, so das, was wehtut, ist eigentlich nichts. Es ist niemand zurückgetreten. Warum funktionieren in der katholischen Kirche nicht Mechanismen wie in anderen Bereichen, also zum Beispiel durchaus in der Wirtschaft und in der Politik, dass eben Journalisten doch Druck ausüben können, bis jemand sagt, okay, ich trete jetzt zurück, ich übernehme die Verantwortung für die Missstände oder in dem Fall die Straftaten, die da geschehen sind. Spüren Sie überhaupt Druck von Seiten der Journalisten in der Kirche?
Die Medien üben einen massiven Druck gerade auf die katholische Kirche aus, was jetzt den Missbrauchsskandal angeht, und das ist noch gut.
Aber es bleibt ja trotzdem das meiste beim Alten.
Das sehe ich nicht so. Also mein Alltag ist davon geprägt, dass ich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt bin, wie wir die Prävention vorantreiben, wie wir in der Aufarbeitung vorwärts kommen, und könnte jetzt 1000 Dinge so aufzählen. Ich glaube, dass Medien manchmal sehr darauf aus sind, wenn ich das kritisch sagen darf, dass irgendein Kopf rollt, in der Hoffnung, dann ist irgendetwas gut oder hat sich irgendetwas verändert. So. Das hilft aber nicht. Mal ganz zu schweigen davon, also es ist vollkommen richtig, wenn irgendwie ganz klar ersichtlich wird, da gibt es jetzt eine Person, die ist im Bischofsamt und die hat nachweislich, ist die jetzt dafür einen Missbrauchsfall verantwortlich oder was auch immer, sollte sie zurücktreten, das ist ja nicht die Frage. Aber so einfach ist ja die Situation bei den Missbrauchsfällen der Vergangenheit eben nicht, um das jetzt mal eben auf eine Person zu fixieren.
Bei allen religiösen Institutionen, jetzt seien es die Kirchen oder die Moscheeverbände, Ligdaden, dass sie auch einen moralischen Anspruch haben, dem sie aber am Ende des Tages nicht gerecht werden können. Sie haben einen moralischen Anspruch, so etwas kann es nicht geben, also gibt es das nicht. Das ist auch der Grund, weswegen die religiösen Institutionen kaum zu fassen sind. Weil sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück auf eine moralische Ebene. Das gibt es doch gar nicht. Und wenn es das gegeben hat, dann war es ein Versehen. Das können Sie bei der katholischen Kirche beim Missbrauch sehen. Das können Sie bei den islamischen Verbänden bei irgendwelchen terroristischen Anschlägen sehen. Die Antwort ist immer, nein, der Islam ist eine Religion des Friedens. Das kann es gar nicht geben. Das ist ein Verwirrter. In der katholischen Kirche sexueller Missbrauch. Nein, das kann es nicht geben. Das ist ein Verwirrter. Also kann man gar nicht mit diesen Leuten zu Gericht sitzen, weil die Moral es nicht erlauben. Das ist das große Problem auch bei allen religiösen Institutionen. Wenn sie gleichzeitig moralische Institutionen sind, aber gleichzeitig auch Arbeitgeber, Unternehmer, Wirtschaftsunternehmen, all das in einer Personalunion oder Geschäftsunion, wird das Ganze eben so verquickt, dass man nicht mehr dran kommen kann und nicht mehr dran kommen lässt, weil wenn einmal sozusagen offen zugegeben wird, ja, in der katholischen gibt es auch nicht immer die Moral, die man predigt. Oder bei den Muslimen, ja, der Islam kann auch sehr eine Religion des Nichtfriedens sein, dann bricht ja alles zusammen. Denn die Grundlage des Glaubens sind ja diese Ansprüche, die da sind. Und darüber müsste berichtet werden. Über diese Verquickungen müsste viel mehr berichtet werden.
Aber das passiert ja schon längst. Also das ist ja ein Zerrbild der Vergangenheit, was Sie zeichnen, weil wir gerade ja auch durch die mediale Aufklärung und durch den medialen Druck ist ja im Grunde dieser moralische Anspruch, den die Kirchen natürlich auch lange Jahre vor sich hergetragen haben, ja entblößt, weil auch deutlich ist, jede Religion besteht schlicht und ergreifend aus Menschen. Und die Überheblichkeit, die jede Religion, glaube ich, manchmal auslöst und in sich trägt, wird, denke ich, in einer pluralen Gesellschaft und auch durch die Medien ja sehr schnell auch in Frage gestellt und aufgedeckt. Sonst wären wir in unseren Kirchen längst nicht in einer Situation, in der wir ja bereits sind, dass wir in eine heftige Krise geraten sind, dass bei uns gestritten und sich auseinandergesetzt wird und dass vieles in Frage steht.
Also ich wünschte mir, es wäre ein Bild von gestern, was ich gezeichnet habe, aber ich fürchte, es ist nicht ein Bild von gestern.
Vielleicht kann man in dem Zusammenhang jetzt auch mal die Medien loben, denn dieser Druck ist ja wirklich erzeugt worden und er ist notwendig, dieser Druck. Ich würde mir halt wünschen, weil Sie eben diese Frage gestellt haben, dass das jetzt auch die strukturellen Fragen des Journalismus betreffen würde, dass man mal andiskutiert, wenn in unserem Rundfunkstaatsvertrag steht, Werbung religiöser, politischer und weltanschaulicher Art ist unzulässig. Dann sollte das auch umgesetzt werden und sollten Journalisten sich damit beschäftigen, wie das läuft. Müssten problematisieren, kann das in Ordnung sein, wenn man Leiter einer großen Rundfunkinstitution ist und gleichzeitig im Zentralrat der Katholiken? Sind das wirklich völlig unproblematische Dinge? Nein, es sind keine unproblematischen Dinge, über die muss man diskutieren. Und solche Fragen werden meines Erachtens nicht hinreichend gestellt.
Nun ist es ja so, im Moment sind noch etwas mehr als die Hälfte der Deutschen Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Es wurde kürzlich eine Prognose oder eine Projektion veröffentlicht, 2060. Da wird sich die Mitgliederzahl halbiert haben, wenn sich nichts fundamental ändert. Wächst sich das Problem, was Sie jetzt schildern, mit der Zeit raus, wenn religiöse in die Minderheit geraten?
Wir haben jetzt ein Konsens in den Rechtswissenschaften, dass die Schwulenverfolgung in den 50er Jahren Unrecht war. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht das abgesegnet hatte, noch in den 50er Jahren. Aber es ist natürlich eine Schande, wenn solche Erkenntnisse 50 Jahre zu spät kommen. Und tatsächlich leiden heute Menschen drunter. Frauen, ungewollt schwangere Frauen, die keine Ärztinnen finden in ihrem Umfeld, was letztlich nur auf religiöse Probleme oder Dogmen zurückgeht. Sterbenskranke Menschen, die nicht sterben dürfen, die das Recht nicht haben, über ihren Tod selbst zu bestimmen, leiden jetzt. Und es wird eben nichts helfen, wenn es im Jahr 2060 gekippt wird. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in einem weltanschaulich neutralen Staat leben.
Aber das ist ja der Punkt. Solange die Kirchen eben immer noch so ein Hauch des Untouchable haben, weil sie eben sich auf Höhe des Vierten berufen dürfen und solange in Deutschland diese, ich sag mal wirklich ungute Verquickung von Religion und Politik da ist, in der Öffentlichkeit, solange hat man auch eine gewisse Scheu, gegen religiöse Institutionen härter vorzugehen. Und ich glaube, bis zum Jahr 2060, das ist ja so, jetzt kommt die Psychologin in mir durch, das wird natürlich auch eine Gegenreaktion geben. Wenn man merkt, dass die Schäfchen alle irgendwie verschwinden, wird man wahrscheinlich versuchen, sie noch mehr an die Kirchen zu binden. Oder auch wenn ich Kirchen sage, das ist natürlich nur sprachlich so, meine ich natürlich auch den Islam und das Judentum. Also auch da wird natürlich versucht werden, dagegen zu arbeiten, gegen zu argumentieren.
Herr Pfeffer, was war so der größte politische Erfolg? Von welchem, wo sagen Sie, Mensch, da habe ich jetzt die Politiker versucht, auf meine Seite zu ziehen und da habe ich das auch geschafft?
Also in diesen Kategorien denke ich nicht. Wo habe ich jetzt Politiker auf meine Seite gezogen? Das ist ja so ein Zerrbild, was hier auch dargestellt wird, als seien wir irgendwie in einer Allianz mit der Politik, um irgendwie unsere Verquickung zu stärken. Das Spannende ist doch eigentlich tatsächlich, über die Fragen zu sprechen, die dahinter stecken. Sie haben ja so einige angesprochen. Diese Auseinandersetzung müssen wir ja sehr wohl in unserer Gesellschaft führen, über Sterbehilfe, über Abtreibung und all diese Themen. Da spielen die religiösen Konnotationen eine Rolle. Aber ich finde doch hochinteressant, dann in Auseinandersetzungen zu gehen mit säkularen Hintergründen, wobei ich die ganze Zeit mich frage, ob sie eine neue Religion eigentlich gegründet haben oder gründen wollen. So klingt es ja. Und das wird auch nicht verschwinden, selbst wenn vielleicht die Institutionen kleiner werden und geringer werden und auch Kirchen und Religionen in unserer pluralen Gesellschaft zerfließen. Diese Gesellschaft kommt nicht umhin, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Worauf wollen wir uns denn gründen? Auf welche Werte? Was soll zählen? Und welche Konsequenzen wird das haben? Und das ist doch die eigentlich wichtige Auseinandersetzung, die geführt werden muss.
Wenn Sie eine Morgenandacht zu sprechen hätten, was wäre Ihr erster Satz, Frau Matthäus-Meyer?
Alle Menschen sind gleich. Sie haben alle Würde.
Herr Schmitz-Salomon. Schließe ich da an. Die Würde des Einzelnen ist dadurch bestimmt, dass der Einzelne über seine Würde bestimmt, nicht der Staat, nicht die Kirchen und auch nicht die Medien.
Frau Akün.
Religion ist Privatsache, deswegen senden wir jetzt Musik.
Ja, da gab's was auf die Mütze für meine Zunft. Eine angeregte Debatte war das zwischen Ingrid Matthäus-Meyer, Lala Akün, Michael Schmitz-Salomon und Klaus Pfeffer.